Timing-Frage wird so oft diskutiert, dass ich darauf heute in meinem Podcast kurz eingehen möchte und zwei wichtige Rückmeldungen noch kommentieren.
Aus dem Kaffeesatz, der Podcast von AL&E Consulting. Aktuelle Kapitalmarkt- und Wirtschaftsfragen verständlich erklärt mit Scholt Janosch.
Fangen wir mit der zweiten Rückmeldung an. Ein Podcast-Zuhörer hat mir sehr lieb geschrieben, dass nach vielen Podcasts, wo die Gedanken so in die Tiefe gehen, er manchmal zum Schluss sich alleine gelassen fühlt, quasi dasteht und sagt, super, was fange ich jetzt damit an? Und er würde mich bitten, dass ich am Ende des Podcasts irgendwie zusammenfasse und sage, okay, was heißt das jetzt für mich, was soll ich tun? Und wie ich diese Rückmeldung bekommen habe, habe ich mir zuerst gedacht, ja, das ist eine sehr, sehr gute Idee, das könnte ich machen. Auf der anderen Seite wird das nicht immer gelingen, vor allem ich könnte es machen, aber ich will es deswegen nicht, weil ich merke, ich höre sehr, sehr oft von Anlegern, von Privatpersonen, von Menschen, die auf sehr komplexe Fragen einfache Antworten haben wollen, also eine Schwarz-Weiß-Zusammenfassung. Und man kann das machen, aber sehr oft werden dann wesentliche Dinge einfach zu sehr versimpelt. Deswegen funktionieren ja irgendwelche populistischen Beiträge, irgendwelche Videos und sonstige Themen, wo man so komplexe Themen auf schwarz-weiß runterbricht und den Zuhörern, den Menschen das Gefühl suggeriert, es wäre so einfach. Nicht immer ist das möglich, aber ich werde mich bemühen, am Ende zu sagen, okay, das, was ich heute so gedanklich von mir dahergewälzt habe, was heißt das jetzt? Und ab und zu wird es wahrscheinlich die Aussage geben, dass ich sage, abgesehen davon, dass ich das jetzt zerkaut habe, heißt das nichts. Oder es ist ein Mosaiksteinchen in einem Betrachtungsprozess und vielleicht kann man damit mehr anfangen. Damit muss ja auch nicht jeder einverstanden sein, weil jede Aussage oder jede Erklärung aus unterschiedlichen Blickwinkeln ja betrachtet werden kann und somit als Conclusio aus den unterschiedlichen Blickwinkeln jeder für sich was anderes ableiten könnte. So viel also zu dem. Es ist eine gute Rückmeldung und ich werde mich bemühen, dort wo es geht, tatsächlich das als Conclusio, als Zusammenfassung irgendwie am Ende des Podcasts so zu beenden. Heute wird das gleich eine Möglichkeit sein. Die erste Geschichte aber, Timing. Timing wird sehr, sehr oft diskutiert. Es kommt, zuerst einmal geht es gar nicht um Timing, sondern es geht darum, dass Anleger, wenn sie die Chartentwicklungen längerfristig rückwirkend anschauen, dann die Frage stellen, naja, warum steigen wir an Spitzenwerten, an oberen Werten der Charts, an Höchstständen nicht aus und warten ab, bis die Kurse zurückkommen und steigen dann unten wieder ein. Also die Marktbewegungen zu timen, zu idealisieren, das ist so die Vorstellung, die man gerne hätte. Und es gibt immer wieder Versuche, es gibt immer wieder schlaue Köpfe, die sich hinstellen und sagen, wir haben die Lösung dafür gefunden und können die Marktbewegung timen. Ganz fantastisch schaut das immer aus, wenn rückwirkend erklärt wird, da haben wir das und das gemacht. Aber wir sehen nicht wirklich, was dort in der Situation tatsächlich alles passiert ist, sondern nur das, was jetzt rückwirkend erzählt wird. Und ich habe mich mit sehr vielen Fondsmanagern unterhalten, also große Vermögensverwalter, die wirklich große Summen bewegen, wo diese Timing-Frage auch immer wieder auftaucht, um zu sehen, wie sie als Profis mit Timing umgehen. Und was als Zusammenfassung rauskommt, ist, dass die meisten sagen, dieser Versuch, reaktiv, aktiv, wenn Kursbewegungen schon absehbar sind, dort eingreifen zu können, dieser Versuch scheitert ist in den meisten Fällen. Und je älter und erfahrener ein Vermögensverwalter ist, umso mehr kommt es raus, dass er diesen Versuch aufgibt und auch den Jüngeren eigentlich rät, das nicht zu versuchen, weil es schief geht. Was machen aber Profis dennoch? Die meisten sagen ganz klar, wichtig ist, wenn ich schon eine Position spekulativ kaufe und sage, okay, ich kaufe es jetzt und erwarte, dass bei höheren Kursen ich diese Position verkaufe, dann ist es ganz, ganz wichtig, schon beim Kaufen sich auszurechnen, bei welchem Kurs werde ich verkaufen. Das ist ganz entscheidend, zu Beginn das schon festzulegen, bei welchem Kurs verkaufe ich. Und möglicherweise auch schon festzulegen, wie viel werde ich verkaufen. Alles oder nur Teile. Aber dieser Kurs muss ganz klar sichtbar sein. Da gibt es die andere Überlegung, zu sagen, naja, eigentlich lasse ich die Gewinne nach oben laufen, weil das stört ja nicht, solange die Kurse nach unten gehen. Dann ist es bei sehr vielen Profis so, dass sie sagen, okay, wenn ich das mache, ist aber trotzdem nach unten eine Stop-Loss-Grenze ganz wichtig. Also wieder ein Kurs, eine Kursdifferenz wichtig, dass ich sage, okay, wenn die Kurse auf diese Ebene zurückfallen, weil ich die Kurse laufen habe lassen, dann reagiere ich auch. Also all diese Dinge im Voraus wirklich festzulegen. Und da habe ich mit einem Fondsmanager ja gesprochen und das ähnelt sehr einer Situation, die ich ja selber auch gehabt habe im Jahr 2006, wo eine bestimmte Industriesparte, eine bestimmte Position, es ist völlig egal, ich will auch, es geht nicht darum, jetzt konkrete Themen zu nennen, sondern nur zu zeigen, wie das passiert ist. 2006 ist eine bestimmte Position verkauft worden. Warum? Naja, weil beim Kaufen ein Zielkurs festgelegt wurde, dieser Zielkurs erreicht wurde und dann wurde verkauft. Daneben kamen noch ein paar zusätzliche Eindrücke, ein paar Gedanken dazu, die diese Verkaufsentscheidung unterstützt haben. Das Interessante war, dass damals, ich habe ihn gefragt, warum hast du nicht mit einem Stop-Loss gearbeitet oder mit Gewinne laufen lassen? Und er hat gesagt, naja, die Rahmen waren damals so, dass ich keine Lust gehabt habe und ich es nicht für sinnvoll erachtet habe, hier mit Stop-Loss zu arbeiten, sondern ich habe gesehen, okay, dieser Kurs ist erreicht und damit war es okay. 2006 hatte aber diese Position, diese Industriesparte, nicht die Spitze, sondern ist noch weiter gestiegen. Im Jahr 2007, Anfang des Jahres, war die Position sogar nochmals um plus 70% höher, als er vorher hier verkauft hat. Und das Interessante ist, aus dem Gespräch, aus der Unterhaltung, sagt er auch ganz ehrlich, ja, da war kurz sogar die Überlegung da, ich habe falsch gehandelt und hätte im Februar 2007 nochmal eine kleine Position fast gekauft. Hat aber zum Glück nicht gemacht. Es gibt aber auch zu, dass das nicht gemacht hat, weil intern in der Abwicklung technische Probleme aufgetaucht sind und deswegen sein Versuch, die Position zu kaufen, nicht durchgeführt wurde. Also es war auch da Zufall. Das ist aber jemand, der tagtäglich mit den Märkten arbeitet. Und als dann im Jahr 2008 dieser Gesamtkollaps im Markt stattgefunden hat, ist diese Position von der Spitze im Anfang Frühjahr 2007 bis Ende 2008 in etwa um 90% gefallen. Und dann haben wir uns angeschaut, wie waren die Bewegungen, hätte die Idee mit dem Stop-Loss funktioniert. Und dann hat man gesehen, dass dieser Absturz so radikal war, dass ein Stop-Loss ihm hier nicht geholfen hätte. Das heißt, er wäre bei seinem Wert, bei seinem Zielwert, wäre er nicht rausgekommen. Es wäre nicht möglich gewesen, weil dieser Absturz so schnell war und unterwegs nach unten bei seinem Zielkurs gar kein Widerstand da war. Da war niemand, der gekauft hätte. Und das ist die eine Geschichte, dass man versucht zu timen, wenn man aus irgendetwas raus will. Eine andere Geschichte ist, wenn man dann versucht zu timen beim Einsteigen. Das heißt, wenn ich schon rausgegangen bin, kommt natürlich dieser nächste Versuch, irgendwo hineinzugehen, wo das Timing jetzt nicht oben, sondern eher unten funktioniert. Und weil er sagt, ja, wenn ich aus einer Position rausgehe, weiß ich, ich stehe vor der nächsten Problematik, wo gehe ich mit diesem Betrag hin? Und dieses Rebalancing stellt mich davor vor ein Problem, und wo ich hineingehe, auch das entscheide ich nicht in dem Moment, sondern es gibt eine Liste an Positionen, die ich als Profivermögensverwalter von mir habe und sage, okay, wenn Kurse bei diesen Positionen nach unten erreicht werden, dann sind das für mich Kaufkurse. Aber auch das muss ich vorher festlegen und nicht erst, wenn es soweit ist, schauen, wo die Kurse sind, sondern eben im Voraus schon festlegen. Und es kann sein, dass zwischenzeitlich auch mal weder Kaufpositionen noch Verkaufpositionen da sind. Und wenn ich gerade wo rausgegangen bin, dann parke ich das Geld halt. Kurzfristig. Das kann aber auch ein Problem werden, weil ich gesagt habe, okay, am Jahresende musst du eine gesamte Bilanz in der Vermögensverwaltung aufzeigen. Und dann musst du begründen, welche Positionen wie da sind. Und wenn deine Cashquote zu hoch ist, kann das sogar ein Problem sein. Und der sagt, ja, genau das ist ein Grund, warum er als institutioneller Investor manchmal in Positionen drinnen bleibt und eher die Position in sich tunt, also mal nachkauft, wenn die Kurse zurückgehen, und nicht unbedingt rausgeht, weil er eben bestimmte Grenzen einzuhalten hat. Das ist bei einem Privatanleger anders. Ein Privatanleger kann theoretisch zu 100% auch in Cash rausgehen. Das kann zum Beispiel ein Aktienfondsmanager nicht, weil seine Cashquote hier dementsprechend festgelegt ist. Und am Ende des Gesprächs kommt für mich dann wieder raus, Timing ist zwar eine nette Idee, wahrscheinlich ist der Versuch, die Märkte und bestimmte Positionen zu timen, die idealistische Möglichkeit von jungen Anlegern, die neu beginnen mit dem Markt zu arbeiten, dass sie das probieren. Je länger man mit dem Markt arbeitet, umso mehr kommt man aber rauf, dass es diesen Versuch, den Markt zu timen, das wird nur dann funktionieren, wenn man nicht ad hoc im aktuellen Moment versucht, die Entscheidung zu treffen, sondern im Vorfeld schon festlegt, bei welchen Kursen gehe ich und bei welchen Kursen komme ich wieder zurück oder wo steige ich ein. Und wenn ich jetzt wieder zurückgehe zu dieser Bitte des Podcast-Hörers, was heißt das jetzt für mich? Naja, meine Ausführungen heißen und bestärken mich darin, dass ich einerseits nicht versuche zu timen und andererseits auch solche Vermögensverwalter mir zeigen, dass das zu versuchen zu timen nicht zu dem Erfolg führen würde, der langfristig nachhaltig eine echte Verbesserung in der Vermögensverwaltung bringen würde. Und deswegen versuche ich es auch nicht. Ich verstehe aber jeden Anleger, der diese ideale Situation gerne hätte, und verstehe auch Junge, die glauben, okay, sie wollen das versuchen. Ich hoffe nur, dass nicht so starke Marktverwerfungssituationen kommen, die dann die Märkte in so brutale Richtungen bewegen, dass dieser Versuch zu einem zu großen Verlust führt. Es gibt genügend Marktsituationen, die rückwirkend betrachtet nicht beeinflusst oder nicht vorhersehbar waren und trotzdem kommen. Und auf diese sich vorzubereiten, geht nur damit, dass wir wieder, was wir oft besprechen in dem Podcast, eine sehr, sehr breite Portfolioaufstellung fahren. Das kann innerhalb eines Produktes sein, das kann aber auch bei mehreren unterschiedlichen Produktanbietern sein, das kann auch bei unterschiedlichen Produktformen sein. Das heißt, diese Breite, diese Portfoliosteuerung kann auf unterschiedlichen Ebenen aufgebaut werden. Und das ist, je länger man mit dem Markt arbeitet, die beste Möglichkeit, um sich gegen eventuelle Themen abzusichern. Der Preis von dieser breiten Streuung ist aber auch, dass wenn einzelne Bereiche sehr, sehr stark wachsen, dass natürlich nicht die gesamte Portfolioposition mit nach oben zieht, sondern nur ein Teil. Und es gibt immer wieder Portfolios, die wir uns anschauen und analysieren, wo im Einzelnen Positionen dabei sind seit dem Kauf mit, sagen wir, plus minus null, Positionen dabei sind mit 15-20%, Positionen dabei sind mit 100-150-200%. Und da kommt immer wieder die Frage oder die Aussage, naja, es wäre schon super gewesen, wenn wir alles da hineingelegt hätten, weil da wären wir viel, viel weiter und da hätten wir viel mehr Gewinn gemacht. Das ist auch verständlich, aber da ist es immer wieder wichtig, darüber zu diskutieren, dass wir eben das nicht voraussehen können und deswegen besser ist, mit der Bandbreite zu arbeiten. Es ist ja so, dass die langfristige Erwartung von Aktienportfolios im Schnitt zu 7-8% per anno ausmacht. Wenn wir aber die Statistik anschauen, wie oft solche Portfolios, die durchschnittlich 7-8% erreicht haben, wie oft über Jahrzehnte diese Portfolios genau die 7-8% pro Jahr als Ergebnis erreicht haben, dann kommen wir drauf, dass sie das nie erreichen, sondern zwischen 0 oder manchmal sogar Minuswerten bis rauf zu plus 20-30% die Werte sehr stark pendeln. Und Durchschnittswerte heißen, dass halt aus einer breiten Streuung ein Durchschnittswert ausgerechnet wird. Und aus dieser Durchschnittsbetrachtung heraus gesehen sind die Marktbewegungen der, sagen wir jetzt, vergangenen 2 Jahre, wir haben seit November 2011, plus minus eine Seitwärtsbewegung des Marktes, ein sehr starkes Seitwärtspendeln. Diese Seitwärtsbewegung mit plus minus null ist völlig normal. Weil es gibt auch an den Aktienmärkten nicht jedes Jahr die plus 20-30-40%, sondern ganz normale Seitwärtsbewegungen. Und das ist mein Conclusio zu dieser Geschichte, dass das Timen A schwierig ist, in den meisten Fällen nicht funktioniert. Und deswegen sollte man sich davon verabschieden. Und wenn nicht, dann im Voraus festlegen, in welchem Kursrahmen man sich bewegen will. Mit diesen Gedanken verabschiede ich mich wieder, wünsche einen erfolgreichen Tag und freue mich, wenn wir uns morgen wieder hören beim nächsten Podcast aus dem Kaffeesatz.
Das war aus dem Kaffeesatz, der Podcast von AL&E Consulting zu aktuellen Kapitalmarkt- und Wirtschaftsfragen. Verständlich erklärt mit Scholt Janosch. Aktuelle Fragen, Rückmeldungen und Anmeldungen zum nächsten Kapitalmarkt-Talk findet ihr auf unserer Homepage www.aleconsulting.at.